Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen. Das ist die Folge 673 des CC2 TV Audiocast. Ich grüße alle, die wieder zuhören und möchte gleich am Anfang mich mal bedanken dafür. Ich hatte ja eine Frage gestellt bezüglich der Formate, die wir seit Jahren online stellen, dass da doch so viele Rückmeldungen gekommen sind. Ich habe gedacht, na, da antworten wieder 3 oder 4. Nein, es waren also ja noch eine zweistellige Zahl, sagen wir mal so, aber doch erstaunlich. Und vor allen Dingen aber auch dafür, dass viele mehr als ja oder nee oder du kannst mich mal geschrieben haben, sondern auch geschrieben haben, wieso, warum, was sie hören, was die Vorteile für sie sind und so weiter. Es war sehr interessant, da einen Einblick zu bekommen. Und ja, unterm Strich heißt es bleibt alles so, wie es ist. Das Einzige, was ich mir jetzt überlege, nicht einer hat sich für die High-Version von MP3 ausgesprochen. Und deswegen versuche ich nochmal ganz schüchtern zu fragen, will denn überhaupt jemand diese Version haben? Braucht er die, nutzt er die oder kann er auf die Low-Version umsteigen? Weil, wie die meisten, ja viele geschrieben haben, es kommt ja auf den Inhalt an, nicht auf die Qualität, und die Qualität der Low-Version ist für Sprache allemal ausreichend. Der Meinung bin ich auch, aber ich frage lieber mal. Also, wer die MP3-Normalversion und nicht in dem Low-Format weiterhaben will, bitte dieses Mal melden und dann gucke ich mal. Also auch hier, wenn es mehr als 3 sind, werde ich sicherlich auch nichts ändern. Einige haben auch geschrieben, warum nicht modernere, neuere Formate. Ja, ist natürlich eine Frage. Problem wäre dann natürlich, das wäre mehr Aufwand, deutlich mehr. Es müsste deutlich mehr konvertiert werden und deutlich mehr hochgeladen werden. Hochladen geht so einigermaßen. Wir haben immer noch keinen Lichtwellenleiter in der Erde vergraben, den wir anzapfen können. Der Normaldeutsche sagt Glasfaser dazu. Aber ja, müsste dann überlegt werden, dann müssten andere Formate dafür weichen. Gut, wird nicht meine Entscheidung sein. Natürlich ist meine Entscheidung, aber ich richte mich da nach dem Nutzerverhalten, nach den Nutzerwünschen und bin gespannt, was da für Antworten kommen auf eine Frage, die ich vorher nicht gestellt hatte. Also, MP3 in dem besseren Format oder neue Formate und dafür irgendwelche alten wegfallen. Mal sehen, wie die Resonanz ist. Wir werden darüber sprechen. Das heißt, ich werde darüber sprechen. So, vielen Dank auch wieder für die Spender. Ganz ehrlich, an alle, die spenden, wirklich meinen herzlichen Dank, aber es werden weniger. Es sind Spender dabei, die regelmäßig spenden. Und ich denke da an 2 oder 3 ganz besondere, die seit langer Zeit auch einen etwas größeren Betrag spenden. Vielen herzlichen Dank dafür, aber mit dem Werbemarkt bei Google, ich weiß nicht, ob Google noch fetter werden will oder warum die Werbeeinnahmen so drastisch sinken oder ob tatsächlich die Industrie weniger Werbung macht. Naja, gut, man kann natürlich auch im Schaufenster nachts das Licht ausschalten, wenn zu wenig Kunden kommen, damit gar keiner mehr sieht, was man im Angebot hat. Aber das ist die Industrie, das ist die Werbebranche, die ist für mich sowieso total bekloppt, wenn ich mir die Werbung im Fernsehen ansehe, wo irgendwelche Leute irgendwie Faltstänze aufführen, um ein Auto mit irgendeinem Kabel, was überhaupt kein Kabel ist, rumspringen, über die Decke springen. Oder dieses ganze Geschreie, das finde ich ja derart zum Rückwärtsessen, zum Beispiel da von dieser, wie heißen die, Postleitzahlenlotterie oder so ähnlich, wo der Mensch da, dieser Pflaume da mit dabei ist. Da wird einfach nur geschrien. Vollkommen abnormal, vollkommen bescheuert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jemals an einer solchen Lotterie teilnehmen würde, die so eine beschissene Werbung hat. Und ja, weil ich gerade bei den Beschimpfungen bin, überall da, wo dieses Zwangsgendern eingeführt wird, überall da versuche ich zu vermeiden, was zu vermeiden ist. Ich schalte Fernsehsendungen, die mir nicht hundertprozentig notwendig erscheinen, einfach ab, wenn es losgeht, dass da drin die Sprachvermurkser, die Vermurkser der deutschen Sprache, irgendeiner radikalen feministischen Minderheit das Wort reden, da gehe ich weg. Genauso bei Werbung. Überall da, wo gegendert wird, werde ich nicht kaufen. Ich werde auch Produkte, die so beworben werden, nicht kaufen. Lieber kaufe ich das Zweitbeste oder Drittbeste als das Erstbeste von irgendwelchen Sprachverhuntern. Man muss doch mal ganz klar sagen, so etwas gibt es in der deutschen Sprache nicht. Und wer zu faul ist, sehr geehrte Damen und sehr geehrte Herren oder liebe Ärztinnen und liebe Ärzte zu schreiben, der verdient es nicht, dass ich mein Geld dahin trage. Diese Faulheit unterstütze ich nicht. Nein, es geht hier tatsächlich nur darum, dass man irgendwelche Interessen von Feministinnen weiterträgt, warum auch immer. Ich bin nicht bereit, das mitzutragen und mein Verbraucherverhalten werde ich dementsprechend einstellen. Nur meine Meinung. Falls jemand der gleichen Meinung ist, dann sollte er den Mut haben, sich auch danach zu richten und danach zu leben, damit endlich mal in der Industrie, im Handel ankommt, dass die Masse das wirklich gar nicht will. Dass das hier ein Hype ist, ja, irgendeine Sau, die durchs Dorf getrieben wird von irgendwelchen Frauen, die im Grunde genommen zu bedauern sind. Denn die Frauen, die ich kenne, denen ist das sowas von egal. Denen geht das sowas von am Sitzfleisch vorbei. Ob man jetzt eine spezielle weiblich angepasste, im Deutschen verhunzte Form verwendet. Die werden lieber als Ärztin angesprochen als Ärztinnen. Bekloppt alles. Wirklich nur bekloppt. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Okay. Gut, Meckerteil zu Ende. Ja, zu Ende vielleicht, ich weiß nicht. Nein, ich möchte ja Informationen liefern. Und zwar, aber dazu machen wir jetzt erstmal einen Jingle, und damit die Leute, die gucken, wo es weitergeht, auch dahin springen können. Schon vor 3-4 Jahren habe ich angefangen, darüber zu berichten, dass man darüber nachdenkt, einen digitalen Euro, eine digitale Währung, eine offizielle digitale Währung einzuführen. Jetzt ist es mittlerweile soweit, die Währung, der digitale Euro steht in den Startlöchern und ich denke, jetzt kann man natürlich sagen, okay, die wollen das Bargeld abschaffen, wollen uns das wegnehmen, wollen, was kann man, ja. Man kann aber auch mal überlegen, welche sachlichen Gründe dafür sprechen, dass man einen solchen digitalen Euro hat. Und vor allen Dingen möchte ich gleich vorwegschicken, im Moment gibt es keine ernsthaften Überlegungen, keine Überlegung bei den Verantwortlichen für eine solche Einführung, dass das Bargeld abgeschafft wird, das Bargeld bleibt, sondern der digitale Euro soll nur eine zweite gesetzliche Währung werden. Dass wir also entweder bar bezahlen können, was wir an vielen Orten gar nicht mehr können. Ich habe es ja schon mal erzählt, ich habe ein Knöllchen bekommen, weil ich irgendwo geparkt habe, wo ich nicht parken sollte. Habe ich zurecht bekommen, wollte das bezahlen bei der Gemeinde, ging nicht. Die haben kein Bargeld angenommen. Ich habe gesagt, okay, ich habe meine Bringpflicht erfüllt. Wenn ihr jetzt Geld haben wollt, dann kommt zu mir nach Hause und holt euch mein Bargeld ab. Es ist ein gesetzliches Zahlungsmittel und ich bin nicht bereit, wenn eine Behörde, meine Verbandsgemeinde, nicht in der Lage oder willens ist, gesetzliche Zahlungsmittel anzunehmen, irgendetwas anderes zu machen. Überweisungen, die vielleicht Geld kosten oder was weiß ich was, mache ich nicht. Kam der Bürgermeister und da ich mit ihm in einigen anderen Sachen zusammenarbeite und im Ausschuss sitze, hat er gesagt, was hast du denn? Habe ich ihm das erzählt, hat er gesagt, komm, gib mir, ich mach das. Habe ich ihm meine 20 Euro gegeben, wie er es gemacht hat, ob er es überwiesen hat oder ob es doch in bar in den Säckel gekommen ist, weiß ich nicht. Damit war die Kuh vom Eis. Ich hätte mich auf jeden Fall gewehrt. Ich wäre nicht bereit gewesen, von meinem Recht auf eine Barzahlung abzugehen. Egal, was da eine Verbandsgemeinde entschieden hat oder nicht, ob die ihren Kassierern nicht trauen oder sonst was. So, das ist aber nur die eine Seite. Und ich bin auch weiterhin der Meinung, Bargeld ist ein wichtiges Element, welches wir nicht wegnehmen sollten. Aber jetzt schauen wir doch mal darauf, was der digitale Euro werden kann, sein soll und was im Moment darüber bekannt ist. Man muss ja mal sagen, die Umfragen, die von den internationalen Banken weltweit gemacht worden sind, zeigen ganz klar und ganz deutlich, dass der Trend zum bargeldlosen Zahlen stetig zunimmt, nicht nur kontinuierlich. Wir haben es genau gesehen in der Corona-Zeit, in der Lockdown-Zeit. Es wurde immer mehr online gekauft und online kann man nun mal nicht bar zahlen, das geht nicht. Das heißt also, der Handel hat sich da in Richtung online entwickelt. Allein Amazon hat ja in dieser Zeit mehr als 30% Zuwachs bekommen und andere Online-Händler genauso. Also ist die Überlegung eigentlich, ja, wenn wir viel online zahlen und auch in Deutschland sind nach den jüngsten Schätzungen, wir sind jetzt in 2023, deutlich weniger als 50% der Menschen dafür, dass ausschließlich bar gezahlt werden kann oder muss oder dass sie es überhaupt tun. Also ich glaube, die letzte Schätzung war 55-56% zahlen mit Karte, mit ihrem Armbanduhr, mit ihrem Dattelfon, mit was weiß ich was nicht alles. Sogar mit dem Tablet habe ich letztens einen bei Aldi an der Kasse gesehen. War schon lustig, bis er das Ding vor den Kartenleser richtig positioniert hatte. Aber es hat funktioniert. Das heißt also, wir, die Konsumenten, haben diesen Weg ja schon längst eingeschlagen in Deutschland. In anderen Ländern ist es ganz anders. Wenn ich an Skandinavien denke, wenn ich da bin, an jedem Eiswagen, der durch ein kleines Dorf tuckert, wo man ein Tütchen mit Eis kaufen kann, zahlen die Kinder mit ihrem Dattelfon. Das ist gang und gäbe. In vielen Bereichen wird dort überhaupt kein Bargeld mehr angenommen. Und man kann mit Kreditkarte natürlich zahlen oder mit Girokarte oder mit, was weiß ich, wie der ganze Zeugs da heißt, Debitkarte. Das ist ja auch so ein merkwürdiges Ding. Die Banken geben nur noch Debitkarten raus, hat andere Gründe. In vielen Bereichen wird die nicht angenommen. Letztens war ich bei Mercedes in der Werkstatt, meine Karte hat da nicht funktioniert. Meine Bank hat mir nur dieses Ding gegeben. In der Apotheke funktioniert nicht. Es sind alles grottenschlecht durchdacht und noch viel schlechter gemacht. Die Banken brechen vor aus Eigeninteresse und wir als Verbraucher haben den Nachteil. Ich musste dann nach Hause, musste Geld holen, um in der Apotheke bezahlen zu können. Ganz schön bescheuert. Ja, aber damit kommen wir vom Thema ab. Also wir Verbraucher sind es durch unser Verhalten, die im Grunde genommen implizit fordern, mach doch digital. Wir können ja schon digital. Es gibt ja Google Pay, es gibt ja Apple Pay, es gibt Klarna, für mich das Schlimmste überhaupt, was es gibt. Auch die sind mit der Werbung ja derart nervig. Immer wenn ich bezahle, werde ich gefragt, oder willst du mit Klarna zahlen? Ich sage, klar, natürlich will ich den Scheiß nicht. Und es gibt ja noch mehr davon. Oder PayPal zum Beispiel. Was ja irgendwo Berechtigung hat. Unsere deutschen Banken haben sowas verschlafen. Es gibt ja mittlerweile Sofortüberweisungen. Das kostet aber dann extra Geld. Klar, PayPal kassiert auch Geld dafür und teilweise nicht zu wenig. Wenn jemand einen Euro spendet, bekomme ich 67 Cent davon. Den Rest kassiert PayPal. Natürlich bei größeren Beträgen reduziert sich der prozentuale Anteil, aber es ist ja doch schon ganz schön massig, was die da abziehen. All diese Sachen sind den Banken und auch der EZB, der Europäischen Zentralbank, mehr oder weniger ein Dorn im Auge. Dazu kommt natürlich diese ganze Kryptowährung. Kryptowährung ist ja im Grunde genommen eine unsichere Währung. Die Bitcoin-Junkies der ersten Stunde, die haben ja auch gemeint, dass sie Millionen verdienen können. Einige haben es auch, wenn sie früh genug ausgestiegen sind. Und dann kam der Absturz und dann haben sie Millionen verloren. Zu Recht, meine ich. Ja, es sind aber auch ein paar dabei, denen hätte man es wirklich gegönnt, dass sie plötzlich mal aus ihren 100 Euro da mal 1.000 machen können oder so. Aber das ist eben das Risiko dabei, bei all diesen digitalen Währungen, die Privatwirtschaft in irgendeiner Art strukturiert und organisiert sind. Dazu gehört natürlich auch PayPal. PayPal hat zwar in Luxemburg eine Banklizenz, Aber dennoch, es ist ja ein Privatunternehmen. Und wenn ich mir diese Gutsherrenmentalität ansehe, wenn PayPal der Meinung ist, dass irgendein Händler irgendwas verkauft, was ihm nicht gefällt, dann wird sein Konto gesperrt. Gesperrt heißt nicht, dass er keine Transaktionen mehr machen kann, sondern die behalten das Geld ein. Teilweise sind ja Händler kaputt gegangen, weil im Weihnachtsgeschäft hatten sie Ware geordert, wollten das verkaufen. PayPal war der Meinung, nee, ist nicht gut so, und haben dann höhere fünfstellige oder auch sechsstellige Beträge einfach einbehalten, eingefroren. Unglaublich, dass so etwas im Rechtsstaat passiert und dass da nicht von sich aus der Staatsanwalt kommt und sagt, pass auf, Kinder, ihr seid Verbrecher, so geht's nicht. Aber naja, gut, PayPal ist auf der anderen Seite auch ganz, ganz wichtig, dass man zum Beispiel etwas in dem mittlerweile in Verruf geratenen China kaufen kann, weil innerhalb von Minuten ist das Geld bei denen auf dem Konto und die können es in eine Tüte packen und zu mir schicken. Ist ja mit Banken nicht so gewesen. Und die Banken haben ihren Ruf ja auch über Jahre lang sehr kaputt gepflegt. Wenn ich mich daran erinnere, vor 30, 40 Jahren, wenn ich da eine Überweisung getätigt habe, geschäftliche Überweisung, sowas, noch schlimmer war es, damals habe ich ein Haus gekauft in Pulheim, da hat die Überweisung fast 4 Wochen gedauert. So lange hat diese scheiß Bank, ich könnte den Namen heute noch sagen, das Geld festgehalten und hat an den Zinsen, die damals auch noch hoch waren, verdient. Bis dann der Verkäufer das Geld hatte und bis der Notar dann gesagt hat, okay, jetzt können wir umschreiben. Damit haben die Banken sich natürlich derart in Verruf gebracht, in einen Ruf, den sie heute noch innehaben. Aus vielen dieser Gründe und weil auch unsere Welt sich ändert, immer digitaler wird, weil wir Warenflüsse haben, wo höhere Summen schnell beglichen werden müssen. Zum Beispiel auch an der Börse, da geht es zwar ein bisschen anders zu, aber auch da geht es ja darum, dass höhere Summen schnell transferiert werden können. Ja, und dazu kommt, dass es sicher sein muss. Sicher ist es nicht sicher, überall da, wo es privatwirtschaftlich organisiert ist. Wie ich eben in dem Beispiel PayPal gesagt habe, bei Apple oder Google ist mir das zwar nicht bekannt, aber ich traue den Burschen auch nicht, weil die Analysen, die dadurch geführt werden, über mein Kaufverhalten, wann ich wo wie viel gekauft habe, vielleicht sogar was gekauft habe, das gefällt mir überhaupt nicht. Also, die Zentralbanken weltweit, und das war schon vor 2 Jahren so, da habe ich Statistiken gelesen, dass 85 Zentralbanken weltweit haben darüber diskutiert, ob sie eine digitale Währung einführen. Und davon waren es, glaube ich, dann 90%, die gesagt haben, ja. Jetzt muss man natürlich erstmal Versuche machen und gucken, wie funktioniert das, wie geht das. Wir wissen ja von unserer kranken Gesundheitskarte, die jetzt auch ab diesem Monat plötzlich ein Rezept tragen können soll, dass das nicht so einfach funktioniert. Und damit nicht solche Rohrkrepierer da passieren, hat man eben lange darüber nachgedacht. Der Trend ist klar. Wir als Verbraucher haben klar gesagt, wir wollen mehr ohne Bargeld zahlen. Die Unternehmen sowieso. Was sollen die irgendwie immer einen Transporter kommen lassen mit bewaffneten Leuten, damit irgendwelches wertloses Papier, was ja nur ein Zahlungsversprechen darstellt, von hier nach da transportiert wird, dort wieder gezählt werden muss und wieder eingelagert werden muss, ist ja im Grunde genommen alles Unsinn. Sind wir doch mal ganz ehrlich. Die Wirtschaft wird immer digitaler. Es muss schnell gezahlt werden, effizient gezahlt werden, sicher gezahlt werden. Die Wirtschaft will es sowieso. Die will, ob die Bargeld will, weiß ich nicht. Aber wir dürfen ja zum Beispiel gar nicht mehr als 10.000 Euro, ich weiß nicht, 9.999 oder 10.000 Bar irgendwo bei einem Händler bezahlen, wenn ich ein Auto kaufe oder so. Ist mir vor 2, 3 Jahren passiert, habe ich gesagt, soll ich bar zahlen? Hat er gesagt, nee, kannst du nicht. Wir dürfen nur bis 10.000 Euro. Gut, das ist dann wieder ein anderes Problem wegen Geldwäsche. Will der Staat darauf gucken und will kontrollieren, was da passiert. Ja, jetzt war natürlich das Problem, die Menschen, die Hälfte der Deutschen, nicht nur der Deutschen, auch anderer Länder in Europa, aber da eben nicht die Hälfte, sondern weniger, wollen ihr Bargeld behalten. Wenn man jetzt gesagt hätte, wir schaffen quasi innerhalb der nächsten 3 bis 5 Jahre das Bargeld ab, wäre sicher gewesen, dass es dann politische Folgen gehabt hätte bei der nächsten Wahl. Dann wären wir wahrscheinlich alle nicht mehr geneigt gewesen, etablierte Parteien, die das mitgetragen hätten, zu wählen. Ist auch klar. Also geht man den Weg, beugt sich so ein klein wenig dem Bürger und sagt, Bargeld bleibt. Kein Wegfall des Bargeldes. Man hat uns schon den 500-Euro-Schein weggenommen, den gibt es ja nicht mehr. Gut, der ist noch gültig, der darf auch weiter in Privathand sein, aber die Banken geben keine mehr aus, es werden keine mehr gedruckt. Wir können also höchstens noch 200er. Und da sehe ich kaum irgendwo einen. An Tankstellen sehe ich immer, dass die keine 200er annehmen. Aber die nehmen ja sowieso nichts an Bargeld gern an. Kann ich auch verstehen. Denn wenn man da abends Bargeld hortet, das ist ja nun so eine Einladung für Einbrecher und Leute, die überfallen wollen. Es gibt also jede Menge Gründe dafür. Es gibt sogar hygienische Gründe, dass so ein Geldschein, ich weiß ich denn vorher, ob sich da irgendjemand am Sitzfleisch gekratzt hat oder in der Nase gebohrt hat und dann den Geldschein. Also hygienisch ist es nicht, sagen wir mal ganz ehrlich. Vielleicht bei Münzen nicht so schlimm, aber Anhaftungen an Geldscheinen, ich weiß nicht, ob es da Untersuchungen gibt, aber ich könnte mir vorstellen, dass da dem einen oder anderen schlecht werden würde, wenn solche Untersuchungen da wären und die Ergebnisse dann veröffentlicht würden. So, also die Nutzererwartung von den Privatleuten und die Nutzererwartung von der Industrie und vom Handel gehen ganz klar in die Richtung digital. Also macht nun endlich mal irgendjemand etwas. Wobei die EZB wahrscheinlich in der Hauptsache ihren Blick auf Apple und Google und so weiter hat und PayPal wahrscheinlich. Denn das sind Privatwährungen im Grunde genommen. Ja, das ist zwar unser Geld, aber worüber keine Kontrolle besteht. Das sind Unternehmen, die zahlen auch in Deutschland, in Europa keine Steuern, Google oder Apple, sondern die machen das da in Ländern, wo sie ganz wenig Steuern zahlen müssen. Und warum sollen die mit unserem Geldverkehr Geld verdienen? Das ist nicht in Ordnung. Jetzt kommen die einen oder anderen und sagen, nee, das verdienen die dann in Europa unsere Banken. So ist es nicht, kommen wir aber gleich dazu. Also die großen Technikkonzerne und die großen Handelskonzerne und das Verhalten unserer Bürger, all das deutet darauf hin, dass wir im Grunde genommen weg wollen, dauerhaft, langfristig und die Hauptsache der Zahlung mit Bargeld abzuwickeln. So, jetzt ist es so, dass dieser digitale Euro eingeführt werden soll. Der digitale Euro heißt mit anderen Worten, ich muss mir irgendwo einen digitalen Euro kaufen. Wo kann ich den kaufen? Letztendlich könnten wir alle ein Konto bei der EZB haben. Ich habe das ja irgendwann schon mal gefordert, weil ich gegen diese blödsinnige Bankenrettung war, die sich da dumm und dämlich verdient haben und anschließend zum Staat gegangen sind und gebettelt haben. Jetzt ist der Grund natürlich ein anderer. Wenn der digitale Euro wie das gesamte Geld von der EZB verwaltet wird, dann ist das in einer Hand. Der digitale Euro ist ein richtiger Euro. Er ist fest an den Kurs des Euros gekoppelt und da gibt es keine Währungsunterschiede. Mit dem digitalen Euro werde ich dann, weil er genauso stabil ist wie der papierne oder der metallene Euro, werde ich dann zahlen können überall. Denn als gesetzliche Währung wird langfristig jeder Laden verpflichtet sein, diese Währung anzunehmen. Gut, kann man natürlich sagen, okay, noch irgend so ein scheiß Lesegerät und noch irgendetwas und noch mehr Kosten und jetzt muss ich als kleiner Händler nochmal irgendetwas anschaffen oder umschaffen oder wie auch immer. Ja, das ist so. Dass hier natürlich auch Interessen von der Industrie, die diese Geräte dafür entwickelt, herstellt, verkauft, vertreibt und wartet, mitbedient wird, ist auch klar. Aber das ist nicht das Hauptmoment. Das hängt einfach damit zusammen, dass wir, wenn wir einen solchen digitalen Euro haben, natürlich auch die Möglichkeit haben müssen, den in irgendeiner Art zu transferieren. Also ist es doch wichtig, dass wir die Möglichkeit haben, dieses Geld irgendwo herzubekommen. Und dafür sind dann nach wie vor unsere Banken, unsere jetzigen Banken zuständig. Wichtig ist dabei zu wissen, dass von der EZB geplant ist, dass wir mit dem digitalen Euro unsere Überweisungen und das, was wir bezahlen wollen, kostenlos durchführen können. Genauso kostenlos, wie wir Geld irgendwo einzahlen können. Naja, im Moment ist es ja noch nicht so. Wenn ich Geld auf eine Online-Bank einzahlen will, bei meinem Händler, das wird ja angeboten, dass ich da bis zu, ich weiß nicht, 200 Euro oder sowas sagen kann, hier, Herr Lidl, hier hast du 200 Euro, zahl dir auf mein Konto ein, dann wird dafür Geld kassiert. Das würde dann natürlich auch alles wegfallen. Denn wir hätten dann die Möglichkeit, auf unsere, kommt ein neuer Begriff, Wallet, also unser digitales Portemonnaie, muss natürlich einen ausländischen Namen haben, damit alle in Europa das auch gleich verstehen, ist auch irgendwo verständlich, also irgendwo auch richtig, können wir nach jetzigen Plänen bis zu 3.000 Euro draufladen in digitaler Form. Diese Grenze zieht man, weil man sonst Angst hat, dass die Bürger sagen, okay, wenn ich das auf mein digitales Portemonnaie draufladen kann, was soll ich dann noch auf der Bank? Kriege ich sowieso keine Zinsen. Die Verbrecher arbeiten mit meinem Geld, kassieren die Zinsen und ich kriege nichts. Deswegen hole ich mein Geld auf meinem Dattelphone und gut ist. Da hat man irgendwo eine Grenze gezogen und hat gesagt, also gut, 3.000 darfst du da drauf nageln. So, jetzt habe ich meine 3.000 da drauf. Diese 3.000, die ich natürlich wieder in einer sogenannten Applikation, der Deutsche sagt App, die ich dann erstmal installieren muss. Und wie das mit der Sicherheit ist, wird man sehen. Aber da sind ja unsere europaweiten Unternehmungen mittlerweile erfahren genug, um so etwas sicher zu machen. Nicht hundertprozentig. Wir wissen selbst, dass Sicherheitsfirmen unsicher sind. Wir wissen selbst, dass die Leute, die Programme entwickeln, die uns auf unseren Telefonen oder im Computer schützen sollen, dass auch die angegriffen worden sind und erfolgreich. Aber okay, dahingestellt, es wird also eine Applikation geben, die wir uns herunterladen können aus einer sicheren Quelle. Ich vermute mal nicht Google. Sondern hier wird vielleicht erstmal auch die Möglichkeit bestehen, aus einem europäischen Pol herunterzuladen. Und dann kann ich mir das quasi von meiner Bank, von meinem Bankkonto darauf überweisen. Und dann ist das Geld weg. Für die anderen, für mich nicht. Denn ich kann jetzt mit diesem Geld einkaufen gehen zu meinen Händlern, alle, die dann mittlerweile in der Lage sind, das zu lesen und kann über NFC, genau wie mit meiner Kreditkarte oder zum Beispiel mit meinem Lieblingsring oder sonst etwas, bezahlen. Was ich da bezahle, ist wie Bargeld. Hier werden keine Daten übertragen, die mich identifizieren oder gar weitermelden, was ich gekauft habe. Ich kann dieses Bargeld auf meinem Wallet, also auf meinem Dattelphone mit dieser Applikation, auch irgendjemand anderen übertragen. Direkt von Telefon zu Telefon, wie aus Geldbörse in Geldbörse. Auch darüber hat weder der Staat noch irgendeine Organisation eine Kontrolle. Das Einzige, es gäbe eine Obergrenze mit dem digitalen Euro, nicht vom Telefon, da darf ich ja wahrscheinlich nicht mehr als 3.000 Euro drauf haben, aber auf mein Bankkonto könnte ich ja sagen, ich stelle mein Bankkonto von Normalgeld, was ja auch gar nicht existiert, das ist ja nur ideelles Geld, auch jetzt schon digitales Geld bei der Bank, aber mir gegenüber tun sie ja so, als hätten sie wirklich die Scheine, meine Scheine da gehortet, um auf ein digitales Eurokonto und da darf ich aber dann nicht mehr als 7.000 Euro glaube ich, direkt transferieren. Das ist eine andere Grenze. Dann muss es gemeldet werden, so wie jetzt bei uns die 10.000 Euro Grenze. In anderen Ländern ist es ja schon so, dass selbst niedrigere, viel niedrigere Beträge als Grenze gelten, bevor es gemeldet wird oder gemeldet werden muss. Wird ja wahrscheinlich dann auch. Also, die Notenbanker sehen hier ganz, ganz klar eine Notwendigkeit, einmal auf das Verbraucherverhalten einzugehen, sich zum anderen der neuen Zeit anzupassen und auch, dass man eine sichere digitale Währung hat. Wenn ich mein Telefon verliere, ist das Geld weg. Wenn ich mein Portemonnaie verliere, ist das Geld auch weg. Vielleicht findet es jemand und gibt es ab. Okay, mein Telefon könnte auch jemand zurückgeben. Ist natürlich auch passwortgeschützt, ein anderer kann direkt erstmal nichts damit anfangen. Aber es ist im Grunde genommen sehr, sehr ähnlich zu meinem Papiergeld, was ich heute vielleicht, wenn ich Glück habe, in der Tasche habe. All das heißt letztendlich unterm Strich für mich, man geht hier einen richtigen Weg. Einmal geht man einen Weg in die Zukunft, richtet sich danach, was die Menschen, egal ob geschäftlich oder privat, wollen, wie sie sich verhalten. Zum anderen, man schafft eine sichere Plattform, dass man nicht mehr abhängig ist von Kursen wie bei Bitcoin und Co. Und man geht raus aus dieser privatwirtschaftlichen Geschichte wie Google oder Apple oder Klarna oder was weiß ich, was es da alles gibt, oder PayPal und sagt, nee, das wollen wir nicht mehr. Und mal ganz ehrlich, wenn wir keine Gebühren mehr zahlen müssen für eine Überweisung, eine digitale Überweisung von meinem Wallet auf irgendeine Bäckerei, die mir meine glutenfreien Brötchen liefert oder so, wenn ich das nicht mehr über PayPal machen muss und PayPal davon kassiert, das ist doch eine schöne Sache. Und wenn dann diese Großkonzerne, die im Moment einfach nur Steuern sparen, da wo es nur geht, und dann aber noch an unserem Geld und an unseren Transaktionen verdienen wollen, wenn die da auch nichts mehr davon haben, wenn die Zentralbank sagt, wir wollen keine Gebühren dafür, das soll und das muss frei sein, das ist ein Fortschritt. Früher habe ich für meine Überweisung bezahlt und gehe doch heute mal in die Bank. Ich habe letztens eine Oma gesehen, die stand da in der Bank, die hat sich eine Überweisung in Papier ausfüllen lassen, weil sie mit diesem digitalen Kram nicht zurechtkam. Ja, die hat dafür 1,50 Euro bezahlt, dafür, dass ihr der Bankmanager, bei dem sie ihr Geld, ihr gespartes Geld liegen hat, den Zettel da ausgefüllt hat. Es ist eine unglaubliche Unverschämtheit, was sich Banken rausnehmen. Wenn wir all das künftig in irgendeiner Art abschaffen können und umgehen können, wenn wir unser Bargeld, digitales Bargeld, so müsste man es eigentlich wirklich nennen, diesen digitalen Euro, wenn wir darüber weiter verfügen können, ohne dass einer weiß, in welcher Eisdiele ich wie viele Kugeln gekauft und gefressen habe, dann ist das, glaube ich, ein Weg in eine Zukunft, die so ein klein wenig gerechter gegenüber dem Einzelnen ist. Denn unsere Bedürfnisse werden auf der einen Seite damit berücksichtigt und die Anonymität kann im finanziellen Rahmen gewahrt bleiben, aber es ist ja wohl kaum einer da, der heutzutage mehr als 3.000 Euro mit sich rumschleppt. Und was ich bezahle, erfährt keiner. Ich bezahle im Grunde genommen anonym. Und ich kann jederzeit jedem einen Euro geben, wenn ich möchte. Was machen aber denn die Bettler, die Hilfsbedürftigen? Ob die dann auch? Ah ja, die können ja mit ihrem Dattelfon empfangen. Aber das war nur ein blöder Umweg, ich weiß, aber es kommen eben solche Gedanken. Der digitale Euro, unsere zukünftige digitale Geldbörse, wird also sicherlich für die Verbraucher insgesamt vielleicht nicht unbedingt spürbar, aber günstiger und besser werden, wird weiterhin die anonyme Barzahlung möglich machen und wird uns weiterhin von den Viren und Bakterien verseuchten Lappengeld wegbringen. Das ist erstmal so meine Einschätzung dazu. Aber auch wenn ich dann innerhalb von Sekunden bezahlen kann, von überall auf der Welt, nach überall auf der Welt, von jedem zu jedem, muss ich das natürlich erstmal in den Köpfen der Bürger festigen und es muss erst ein Vertrauen aufgebaut werden, dass es nun wirklich so ist, dass es wirklich sicher ist, dass es wirklich gut ist. Ja, also die Geschäftsbanken, unsere Banken, haben ein klein wenig Angst davor, weil hier möglicherweise wieder ein Geschäftsfeld wegfällt. Aber die haben ja auch keine Angst davor, dass der Bäcker an der Ecke aufgeben muss oder dass der Schuster aufgeben muss oder sonst jemand, sondern die haben daran noch verdient. Und warum soll es nicht so sein? Die Banken, die ihren Service immer mehr eingeschränkt haben, in vielen Ortschaften gibt es schon gar keine Bank mehr und diese rollenden, fahrenden Banken gibt es auch nicht mehr. Das ist denen alles zu teuer, dann haben sie zu wenig Gewinn und die haben ja in der Krise mehr Gewinn gehabt als alles andere. Diese müssen sich jetzt auch neu orientieren. Und diese Direktbanken, die teilweise jetzt im Moment für ein Konto, welches weniger als, von einer weiß ich, 700 Euro monatlichen Geldeingang hat, die sich dann immer noch mit Gebühren dick und fett machen, die werden auch ihre Probleme bekommen. Man wird dann noch mehr zu Banken gehen, entweder die kostenlose Konten anbieten und die gibt es noch. Ich habe es erst jetzt wieder erfahren, aber komme ich vielleicht gleich nochmal drauf. Und ja, man wird dann vielleicht auch einfach nur ein Konto führen, welches kein Geld kostet, mit dem ich kostenlos überweisen kann, mit dem ich kostenlose Daueraufträge tätigen kann, mit dem ich kostenlos Abbuchungen erlauben kann. All diese Sachen, darauf müssen sich diese Banken einstellen. Das heißt, die müssen sich auch der Zeit anpassen und die müssen, genau wie wir alle, ihren Gürtel auch ein bisschen enger schnallen. Und das ist gut so. So, jetzt habe ich schon gesagt, komme ich noch drauf. Habe auch schon mal das digitale Rezept angesprochen und habe auch schon mal angesprochen, dass es Banken gibt, die noch kostenlos Konten anbieten. Alle die haben einen gemeinsamen Nenner. Warum? Nun, seit Jahren geht der Trend dahin, dass viele dieser Dienste, und da schließe ich Banken mit ein und ärztliche Leistungen und so weiter, nur noch mittels Datelfon gehen, also ohne Mobiltelefon. Allgemeine Deutsche sagt Handy dazu, egal wie er es auch schreibt. Ich verballhorne, wenn ich es mal schriftlich niederlegen muss, dieses Wort natürlich immer. Der Zwang dazu, der geht immer weiter. Ich habe es jetzt letztens erlebt, und da wurde ein Konto eröffnet. Es sollte ein kostenloses Konto sein, muss ich löblich herausstellen, Santander Bank. Die nennen sich, glaube ich, Santander, aber die sprechen meinen Namen auch falsch aus, die Spanier. Die bieten so etwas an, aber da muss man eine Mobilfunknummer hinterlegen. Eine normale Telefonnummer geht nicht mehr. Und bei vielen anderen Diensten hier, ChatGPT zum Beispiel, und ich weiß nicht, wenn ich nachdenke, fallen mir bestimmt 100 Beispiele ein. Überall muss man eine Handynummer hinterlegen. Was heißt das jetzt nun eigentlich? Das heißt, der Trend geht dazu, dass wir viele Sachen ohne dieses vermaledeite Mobiltelefon nicht mehr machen können. Und es ist auch bei digitalen Diensten so, selbst im staatlichen Bereich so, selbst mit meiner sogenannten Ausweis-App. App ist ein blödes Wort. Die wollen mich veräppeln, ich weiß, hat aber wiederum nichts mit dem Computerhersteller zu tun, der macht das noch auf eine andere Art noch viel schlimmer. Diese Dinge wachsen alle in mein Telefon hinein. Teilweise kann ich das nicht mehr vom Computer machen. Und bei dieser Santander Bank zum Beispiel muss ich zwingend ein Mobiltelefon haben, sonst kann ich da kein Konto eröffnen. Muss man sich mal überlegen. Digitales Rezept. Da hat man ja auch noch eine milde Form für alte Trottelige. Also ich muss nicht mit meinem Dattelfon zu meinem Arzt gehen und sagen, knall mir mal mein Rezept da drauf. Ich könnte das auch auf meine kranke Gesundheitskarte drauf spiegeln lassen und damit dann in die Apotheke gehen. Aber wie geht denn das bisher? Ich rufe meinen Arzt an und sage, du, ich brauche wieder neue Droppen. Ich sage in der Apotheke Bescheid, die holen das Rezept ab. So, wie holt die Apotheke denn dann dieses digitale Rezept ab, wenn das auf meiner Gesundheitskrankenkarte oder Krankengesundheitskarte oder wie auch immer dieses Teil heißt, drauf ist? Die müssten dann im Grunde genommen das Digitale übertragen. Das habe ich noch nicht gesehen, das geht auch nicht, weil sonst könnten ja die Apotheken sagen, hör mal zu, lieber Doc, pass mal auf, wenn du Rezepte ausstellst, dann schick mir die doch. Du kriegst auch eine schöne, leckere Provision, die kriegst du in bar, in Schwarzgeld. Ich habe noch Schwarzgeld, zum Beispiel in meinem Wallet bis zu 3.000 Euro. Und das kriegt keiner mit. Und dann mache ich mir Umsatz. Nee, das geht so alles nicht. Deswegen war es ja bisher so, man musste den Rezeptzettel, dieses rosa Zettelchen da, oder das teure grüne Zettelchen, in die Apotheke schleppen. Und dort wurde es dann gelesen und umgesetzt und was weiß ich. Jetzt kann ich, wenn ich sage, ich bin trottelig, lieber Arzt, noch schlimmer als du, druck mir einen Zettel aus. Dann druckt er mir einen Zettel aus, also ein Rezept, das nicht mehr rosa ist, mit einem QR-Code drauf und den kann ich in die Apotheke tragen. Oder, wie gesagt, auf mein Telefon übertragen, das kann mein Arzt aber noch nicht, ich weiß auch nicht, ob der das jemals können wird, oder auf meine Krankenkassenkarte übertragen. Und die muss ich dann auch in die Apotheke schleppen und die stecken das in Lesegeräte, die haben zwar noch keins, und lesen das aus. Also im Moment wird wahrscheinlich die Zettelwirtschaft noch weitergehen. Aber auch hier sieht man ganz klar, dadurch, dass man einfache Möglichkeiten anbietet, dass der Arzt mir künftig mein Rezept auch aus der Ferne auf mein Dattelfon nageln kann und ich dies wiederum an meine Apotheke weiterschicken kann und die mir dann einen reitenden Bote schicken, um mir meine Tropfen nach Hause zu bringen. All das zeigt mir, auch hier geht es wieder darum, dass ich ein Mobiltelefon als ja universelles, generelles Kommunikationsmittel für alle möglichen Dienste einsetze und einsetzen muss. Ja, kann man natürlich dafür oder dagegen sein, wie auch immer. Was mich daran etwas bedenklich stimmt, ist, es sieht so aus, als würde die ganze Welt unisono darauf drängen, dass alles nur noch über ein solches Mobiltelefon passiert. Da ist keine übergeordnete Intelligenz da, die dieses plant und steuert. Für so intelligent halte ich keinen Menschen auf dieser Welt, der das könnte. Aber der faktische Zwang, der ist vorhanden. Warum ist denn dieser Trend so deutlich zu erkennen? Weil viele Sachen auf diese Art und Weise einfacher sind. Weil viele dieser Mobiltelefone mittlerweile extrem leistungsfähig sind. Leistungsfähiger meist als der Homecomputer, weil ich sie mitnehmen kann. Die Krux ist immer noch der Akku. Die ersten Mobiltelefone, gut, die konnte ich 20 Minuten telefonieren im C-Netz mit diesem Brikett und so. Aber später gab es dann welche, die haben eine Akkuleistung gehabt und hat eine ganze Woche gehalten. Gut, ich konnte nicht eine ganze Woche durchgehend telefonieren, aber bis ich das an das Ladegerät hängen musste, hat es eben eine Woche gehalten. Heute ist das so, ich muss es schon abends wieder anschließen, damit es am nächsten Tag wieder funktioniert, meistens. Und je nachdem, wie intensiv ich es nutze, natürlich, ist auch klar. Aber dieses muss ich bei meinem Elektroauto übrigens auch, ja, weil die Akkutechnologie nach wie vor bescheiden ist, auch wenn da Riesenschritte gemacht werden, aber wir schaffen es einfach noch nicht. Ich muss also ein elektronisches Gerät mit mir herumführen. So schön wie das ist, ich kann alles damit machen, ich kann damit bezahlen, ich kann damit Geld aufladen, ich kann jemandem Geld geben, ich kann überweisen, ich kann ins Internet gehen, ich kann nach allen möglichen Kram suchen, ich kann das als Navigationsgerät nehmen im Auto oder auch zu Fuß oder wie auch immer. Ich kann sogar noch damit telefonieren, ich kann es als Wasserwaage nehmen, ich kann es als Diktiergerät nehmen, ich kann es als Notizzettel nehmen, ich kann... Okay, ich brauche nicht weiter aufzählen, ich komme wahrscheinlich auch auf 100 Anwendungen. Ja, ist doch toll. Ist irgendwo Science Fiction, ist irgendwie so der immer begleitende Computer. Und wenn irgendwann unsere Mobilfunknetze mal so weit ausgebaut sind und es vielleicht sogar dazu kommt, dass wir so einen Bürger Recht haben, dass wir jederzeit online sein müssen, auch wenn wir nicht viel bezahlen, können müssen oder müssen können oder wer wisst, was ich meine. Dann ist doch schön. Meine Bedenken sind, ein Telefon ist ortbar, ein Telefon ist überwachbar, ein Telefon ist abhörbar, ein Telefon, jede Aktivität, die ich damit mache, ist trackbar. Ein Telefon ist angreifbar, ein Telefon ist knackbar. Wir tragen also einen Spion, eine Wanze, der alles von uns weiß, alle Kontakte, alle Gespräche, alle Informationen, alles, was wir kaufen, mit uns freiwillig herum. Und dieser Trend wird dadurch verstärkt, dass wir eben viele Dinge heutzutage nur noch mit diesem scheiß Dattelfon machen können. Und das ist das, was mich da etwas betrübt macht. Wenn das nicht ortbar wäre, wenn das wirklich meins wäre und wirklich anonym wäre, das wäre doch schön. Aber das wird kein Staat von sich aus machen. Da bedürfte es einer Weltrevolution, die nicht zu sehen ist, weil die Masse träge ist und bequem ist und lieber den ganzen Tag dattelt. Und wenn wir uns das ansehen, die meiste Zeit sitzen da die Leute Kopf gesenkt und spielen irgendwelche Spiele. Ich muss ehrlich sagen, ich habe, glaube ich, nicht ein einziges auf meinem Dattelfon, weil ich nicht dattel. Ich bin kein Spieler. Ich halte das für vertane Zeit. Wenn, dann lese ich und suche Informationen oder so etwas, aber nicht Spiel. Gut, man hat ihnen also die Spiele gegeben. Brot, weiß ich nicht, wann das kommt. Und damit beherrscht man die Menschheit. Das ist die Gefahr. Und wenn jetzt noch diese Chatbots, ich habe den 3.5er ja entlarvt als dummen Idioten in einem Audiocast, aber die Vierer, die wesentlich leistungsfähiger sind, die teilweise kaum noch erkennen lassen, dass da eine Maschine dahinter steht, wenn die jetzt kommen und wenn die jetzt tatsächlich irgendwann in alle unsere Applikationen, die wir auf dem Telefon haben, mehr oder weniger einfließen und dann so komplex werden, weil sich die neuen Versionen selbstständig weiterentwickeln können. Also Programme, die sich selbst optimieren können, die sich selbst neu programmieren können. Wir hatten solche Versuche schon mal vor einigen Jahren, da wurde ein Experiment gemacht mit solchen selbstlernenden Programmen. Man hat zwei Computer damit ausgestattet, die miteinander kommuniziert haben, schriftlich, und die haben dann innerhalb kürzester Zeit eine eigene Sprache entwickelt, denen die Entwickler nicht mehr folgen konnten. Sie wussten nicht mehr, was die in hoher Geschwindigkeit miteinander ausgetauscht haben, weil die Kommunikation nicht mehr verständlich war für die Menschen. Man hat den Kram abgeschaltet. Das ist etwas, was ich auch sehe, dass irgendwann diese Entwicklung so weit ist, dass sich diese Programme quasi verselbstständigen, dass auch die Entwickler nicht mehr nachvollziehen können, was passiert in diesen Programmen, was passiert in diesen Computern, was passiert in unseren Dattelfonen. Möglicherweise, da sie ja immer online sind heutzutage und immer Updates bekommen, ohne dass wir gefragt werden. Teilweise kann man aber noch verbieten, dass es automatisch geht, dass wir dann irgendwann genauso von einer maschinellen Intelligenz beherrscht und gesteuert und gelenkt werden und es gar nicht mehr mitbekommen, wer denn diese Informationen liefert. Die neuesten Versionen, die vielleicht sogar noch dieses Jahr auf den Markt kommen werden von diesen KI-Programmen, die sind dann sogar in der Lage, Videos selbst zu produzieren. Nicht nur Einzelbilder, sondern so viele Bilder, dass man in schneller Folge daraus quasi ein Video hört. Was das bedeutet, wenn dann jeder Hans Wurst im Grunde genommen seine Ideen grob skizziert und sich ein Video produzieren lässt, was das für die Filmindustrie bedeutet, für die ganzen Fernsehfilme, für diese ganzen Seifenopern. Na gut, darum tut es mir nicht leid. Aber das wird ja wahrscheinlich noch schlimmer werden als diese Seifenopern. Was das aber bedeutet, auch rein journalistisch gesehen, ich kann mir doch dann einfach Nachrichtenvideos produzieren lassen. Und wer will denn das nachvollziehen? Wer will denn dann noch in der Lage sein, tatsächlich zu sagen, das ist falsch, das ist erfunden? Ich glaube kaum einer. Die Staaten fangen an, darüber nachzudenken. Auch in Europa denkt man sich darüber nach, dass man solche Inhalte in irgendeiner Art markieren, kennzeichnen muss. Das, was ich vor 2-3 Monaten schon mal gefordert habe, die einzige Möglichkeit, das zu kennzeichnen, wenn es maschinell generiert ist und nicht von einem Menschen stammt. Aber ich sehe keine große Chance, dass unsere Staaten schnell genug darauf reagieren, um hier diesen Wildwuchs zumindest für 1-2 Jahre im Zaum halten zu können. Wir werden in eine ganz schlimme Falschinformationszeit hineinlaufen, die Folgen haben kann, die wir uns heute noch nicht ausmalen können. Ich warne eindringlich davor, irgendeiner Maschine irgendetwas zu glauben. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, aber in den USA war ein Rechtsanwalt so trottelig, der hat bei Gericht Informationen vorgelegt, die er von einem Chatbot generieren hatten lassen, um in einem Gerichtsverfahren neue Beweise einzubringen bzw. zu verweisen. Und dieser Bot hat fantasiert, der hat Urteile erfunden und hat dann so getan, als sei in ähnlichen Fällen schon mal in die einen oder anderen Art geurteilt worden. Und das hat dieser Anwalt ausgedruckt und hat es dem Gericht vorgelegt. Es ist aber zum Glück aufgefallen und der Anwalt ist auf die Schnauze gefallen, blamiert bis sonst wohin. Ich will nur sagen, selbst solche studierten, gelehrten Leute fallen auf einen solchen Scheiß rein. Wie soll wir als, ja, sagen wir mal, mehr oder weniger Unbedarfte, auch wenn hier unsere Kreis, hier unsere Zuhörer doch mehr Ahnung haben von der Geschichte und auch mehr Verantwortung, wie sollen wir denn dann unterscheiden können, was richtig und was falsch ist? Hier ist es eine originäre staatliche Aufgabe. Hier muss der Staat grundsätzlich dafür sorgen und das mit massiven Strafen, mit Vernichtung von Industriezweigen, die solche Sachen herstellen, dass die Wahrheit irgendwo noch erkennbar bleibt. Denn wenn unser ganzes Leben nur noch aus Unwahrheit besteht, ich meine, die Hälfte besteht ja darin, wenn wir uns die Werbung ansehen, die ja absolut auch vom Gericht her schon so dargestellt wird, es ist ja Werbung und jeder weiß ja, das ist nicht wahr, aber wenn wir nur noch solche Informationen haben und nicht mehr unterscheiden können, was wahr ist, ja, dann sind wir verraten und verkauft, dann vernichten wir uns selbst, dann liefern wir uns selbst denen aus, die unser Geld haben wollen, die unsere Informationen haben wollen, aber letztendlich geht es ja immer nur um Geld und Geld und um Macht. Deswegen, ich bitte alle, unglaublich kritisch mit diesen Informationen umzugehen und immer zu hinterfragen und nicht einer einzigen Quelle zu glauben. Und wenn jemand irgendwie ein Bild von Putin, den sie aufgehängt haben, was ja nicht schlimm wäre, zeigt, immer noch 2 oder 3 andere Quellen, die möglicherweise noch seriös dastehen, einzuholen und zu gucken, kann das stimmen? Stimmt das? Melden die das auch? Und diese Meldung zu vergleichen. Bitte nicht auf eine einzige Information verlassen, sondern immer recherchieren. Wir haben die Möglichkeit, selbst mit dem Dattelfon haben wir die Möglichkeit, heute noch. Später könnte es natürlich sein, dass wir dann gerade über diese technischen Mitnahmegeräte genauso in das Licht geführt werden, wenn wir nach irgendetwas suchen, dass selbst Maschinen, also Programme, Informationen generieren, Falschinformationen, um uns nicht die Wahrheit erkennen zu lassen. Das sehe ich als das größte Problem und die größte Bedrohung für die Menschheit an, dass diese Entwicklung so weit getrieben wird, dass sie außer Kontrolle gerät und dass man dann quasi niemanden mehr dafür verantwortlich machen kann. Gut, notfalls muss man den Stecker ziehen, mit der Konsequenz, dass vielleicht viele andere Dinge auch nicht mehr funktionieren. Aber zumindest müsste man solche Chatbots und ihre Enkel und Urenkel so konstruieren, dass sie nicht in lebenswichtige Bereiche und Steuerungen eingreifen, sondern dass man sie einfach ausschalten kann und sagen, das war's, jetzt hältst du die Schnauze. Mache ich übrigens jetzt auch. Ja, liebe Freunde, nochmal herzlichen Dank für die Spenden. Ich bin immer wieder überrascht, welche neuen Ideen, welche Informationen kommen, welche Kommentare kommen. Nicht die Kommentare von YouTube, die sind teilweise unterirdisch, aber nein, alles, was so kommt, was per E-Mail kommt. Die Leute, die tatsächlich mit offenem Visier kämpfen oder schreiben und ihren Namen angeben und ihre Anschrift teilweise, die also erkennbar nicht anonym schreiben und deswegen auch nicht erkennbar mit Schmutz werfen, die liebe ich eigentlich am besten. Manche schreiben fast ihre Lebensgeschichte, sehr rührend, wenn sie davon berichten, wie sie mit dem WDR Computer Club groß geworden sind und bis heute. Manche schreiben aber auch, dass sie zu spät eingestiegen sind. Es ist immer wieder schön, solche Sachen zu lesen. Nur diese Anonymen und diese Beschimpfungen, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, nach 2-3 Zeilen weiß ich spätestens Bescheid, ob ich weiterlese oder ob es gleich in den Orkus geht. Ich wünsche all denen, die in Urlaub fahren, fahrt vorsichtig, haltet euch an die Geschwindigkeitsbegrenzung, sonst wird der Urlaub teurer. Gefährdet nicht eure Familien mit irgendwelchen riskanten Sachen. Kommt lieber zu spät an, aber gesund. Erholt euch gut. Denkt daran, dass wir eine Klimaänderung haben, die möglicherweise auch dafür sorgt, dass der Sonnenbrand schneller und intensiver kommt und später zu Hautkrebs führt. Schützt euch vor der Sonne, wie auch immer. Es muss ja nicht im Müllsack sein. Es gibt ja sogar Kleidung oder Sonnenmilch oder so ein Kram. Kommt gesund zurück und ich würde mich freuen, wenn wir uns nach dem Urlaub gesund und munter wiederhören. Für mich gibt es im Moment keinen Urlaub. Ich habe im Moment ein paar andere Probleme. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin und nächsten Monat geht es, so ich denn kann, wie heute, natürlich weiter. Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.